Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Original verkorkt Podcast Wein am Sonntag am 20. Mai 2018. Wir bleiben heute thematisch an der Loire, einfach weil ich da so gerne bin. Letzte Woche hatten wir den Cabernet Franc, also den Rotwein, den Einstiegswein von Thierry Germain von der Domaine de Rocheneuve. Heute beschäftigen wir uns mit der anderen, von mir sehr geliebten Rebsorte, mit dem Chenin Blanc. Und auf den findet man eigentlich in Saumur, also da, wo der Cabernet Franc herkam. Den findet man vor allen Dingen auch in Vouvray, dem zweiten sehr bekannten Anbaugebiet für diese Rebsorte. Dazu gibt's dann noch das Anjou um Angers herum, dem dritten großen Anbaugebiet für Chenin Blanc, wo es auch so wichtige Appellationen gibt wie Coteau de Layon oder Savenier. In all diesen Anbaugebieten, bis auf Saumur eigentlich, entstehen sowohl trockene Chenin Blancs als auch eher halbtrockene bis süße Chenin Blancs. Das ist ja der große Vorteil dieser Rebsorte, dass er im Prinzip genauso vielfältig ist wie bei uns in Deutschland der Riesling. Heute wandern wir aber sozusagen geografisch noch ein Stück weiter, also beziehungsweise ein Stück zurück. Wir gehen in die Touraine, also orientieren uns an Tours und fahren dann 40 Kilometer weiter Richtung Le Mans. Da gibt es ein kleines Anbaugebiet, das heißt Jasnières. Und zu Jasnières gehört auch das Anbaugebiet Coteau du Loir. Und in diesem Fall wird Loire nicht mit E am Ende gesprochen, wie der große Hauptfluss, sondern quasi männlich gesehen der Loire, ein kleiner Nebenfluss der großen Loire. Und natürlich mündet dieser Fluss irgendwann dann in die Loire, aber an diesem Teil halt ist er noch eigenständig und gibt den Namen ab für ein wirklich kleines Anbaugebiet, das kaum jemand kennt, heutzutage kaum jemand kennt. Das war mal sehr berühmt. Das gilt ja für diverse Appellationen an der Loire. Wir hatten ja schon das Thema Brézé. Auch Brézé war lange Zeit sehr berühmt, in den Zeiten, in denen eben auch noch Könige die Schlösser an der Loire bewohnten und das Gefolge. Das hat sich alles so ein bisschen geändert, leider muss ich sagen, weil wenn man die gut gemachten Weine aus Brézé probiert, dann merkt man eben, wie viel Potenzial in diesen Weinen ist, oder das Potenzial wird eben teilweise auch ausgeschöpft. Und genauso ist es eigentlich für Jasnières und Coteau de Loire, wo man diese Klasse, die möglich ist, eben genauso erkennen kann. Nun hat es mit den kleinen Anbaugebieten eben auf sich, dass es dann auch nur sehr wenige Winzer gibt dort und meist dann auch noch weniger Winzer, die wirklich das Potenzial ausschöpfen wollen. Und zu diesen Winzern gehört Eric Nicolas. Eric Nicolas hat zusammen mit seiner Frau Christine diesen Flecken Erde namens Domaine de Pellivière irgendwann in den 90er Jahren entdeckt und hatte die Möglichkeit, ihn 1995 direkt nach dem Önologiestudium zu erwerben. Das war ein 7 Hektar Weingut an der Coteau de Loire in Lomme, genau gesagt L-H-O-M-M-E, wenn man auf der Karte schauen will. Und hat dort eben angefangen, sich mit den Rebsorten zu beschäftigen, die es dort gibt, nämlich Chenin Blanc und die heutzutage nur sehr selten zu findende Pinot de Nice. Pinot de Nice müssen wir mal eine eigene Sendung draus machen, denn Pinot de Nice ist für mich auch eine der ganz spannenden und, wie gesagt, fast vergessenen, aber extrem charaktervollen eigenen roten Rebsorten. Relativ hell, sehr würzig. Wer mal in den Fründ-Podcast reinhören will und beim Holger drüben mal in das Archiv schauen will, da müsste eigentlich Pinot de Nice auftauchen. Wir hatten mal in einer Sendung einen der Weine und auch da hat er uns eigentlich, muss man sagen, irgendwie sehr berührt in seiner Eigenart, in seiner Würzigkeit tatsächlich. Ja, was ist das Besondere an der Domaine de Pellivière? Was ist das Besondere an dem Ort? Warum hat Eric Nicolas sich damals dort niedergelassen? Es ist mit Sicherheit eines der schwierigsten Gebiete von der Loire, weil es sehr nördlich liegt. Also es ist schon auf dem Weg zur Normandie quasi. Es ist nicht mehr weit von Le Mans entfernt und wirklich abseits. Also man muss dort wirklich hinwollen. Es ist irgendwo so ein bisschen im Nirgendwo. Schön zwar, aber eben abseits. Und insofern auch insgesamt mit Sicherheit schwieriger zu vermarkten als Weine, die eben aus den bekannteren Anbaugebieten kommen. Und als er 1995 dorthin gekommen ist, wird es wahrscheinlich auch in den anderen Anbaugebieten noch irgendwo Hektar gegeben haben, die er hätte erwerben können. Er ist also dorthin und er ist dort auch hin, weil er gelesen hat, einfach weil er wusste, dass dieses Anbaugebiet früher sehr geschätzt wurde. Und er hat sich das sehr genau angeschaut und einfach entdeckt, dass diese Weine dort einen ganz besonderen eigenen Charakter produzieren, was sehr viel mit den sehr kargen Tuffsteinböden zu tun hat, die es dort gibt. Für Tuffstein ist Loire bekannt. Wenn man an der Loire entlang fährt, wenn man sich die Schlösser anschaut, wenn man sich die Dörfer anschaut, dann werden diese eigentlich von Tuffsteinbauten geprägt. So ist der Tuffstein, kann sehr unterschiedlich sein, er kann sehr, sehr kalkig sein, er kann auch relativ fett sein und dicht, und hier ist er aber eben sehr karg. Und das kommt der Region dort zugute, weil die wiederum relativ feucht ist. Und wenn der Regen die Böden natürlich zu satt macht, dann hilft das dem Weinbau nicht weiter. Wenn man aber eine so große Schicht mit kargem Tuffstein hat, dann läuft das Wasser einfach ab. Und dann hat man so ein bisschen so einen Effekt wie bei starken Kalk- oder sogar auch Kreideböden in der Champagne, dass das Wasser abläuft, immer aber eigentlich genügend Wasser vorhanden bleibt, damit die Reben sich versorgen können. Aber was dann bleibt, ist sowas wie eine karge Mineralität, die die Weine später auszeichnet. Um all das in die Weine zu bringen, hat sich Eric Nicolas früh entschieden, auf biologischen oder auch dann biodynamischen Anbau zu setzen. Er ist Mitglied der Gruppe Biodivin, die in Frankreich bestimmt ebenso stark ist wie die Demeter-Gruppe, wenn nicht stärker. Und er hatte sich halt zur Aufgabe gemacht, dieses Terroir so unverfälscht wie möglich in seine Weine zu bringen. Entsprechend wenig setzt er sozusagen auf den Keller, sondern vor allen Dingen auf den Weinberg. Ihr kennt das schon, ich erzähle das bei den meisten Weinen, die ich hier auf dem Tisch habe, einfach weil es die Art ist, wie man mit Wein umgeht, der einem etwas über seine Geschichte und über seine Herkunft erzählen soll. Bei Eric Nicolas sind mittlerweile 20 verschiedene Weine im Programm, also vor allen Dingen eben Chenin Blanc und ein bisschen Pinot de Nice. Und abgesehen davon hat er mittlerweile drei Weine aus drei anderen Appellationen, nämlich ein Chenin aus dem Bereich Bornezot, also Layon im Anjou, wovon ich vorhin schon kurz gesprochen habe, dann Cuvée aus Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon aus Anjou und Savinière und dann tatsächlich auch noch ein Grenache und Carignan aus Südfrankreich von befreundeten Winzern eben jeweils. Es kommt eben an der Loire wie auch in anderen Regionen, gerade in nördlichen Regionen vor, und es ist eben letztes Jahr vorgekommen, dass große Teile der Ernte durch Hagel zerstört wurden. Und es gibt so einige Winzer, vor allen Dingen im Chablis, im Burgund, aber auch an der Loire, die eben, um überhaupt wirtschaftlich zu überleben, sich Trauben zukaufen mussten. Und für biodynamisch arbeitende Winzer ist das natürlich noch ein bisschen schwieriger, wenn man die Zertifikation behalten will, dann darf man natürlich auch nur Weine verkaufen, die biodynamisch entstanden sind. Und insofern hat er also Freunde gefragt, ob sie ihm nicht auch ein bisschen Traubenmaterial verkaufen könnten, um diese Weine zu machen. Darum soll es aber nicht unbedingt gehen. Es geht heute um einen Chenin Blanc, der auf dem eigenen Weinberg oder im eigenen Weinberg entstanden ist. Der Wein heißt Le Frais. Er stammt aus dem Jahr 2015. Der Wein stammt von 6 Parzellen, auf denen Chenin Blanc steht, der so etwas unter 50 Jahre alt ist im Durchschnitt. Diese 6 Parzellen werden eben geprägt vom schon genannten Tuffstein im Unterboden. Und darüber gibt es verschiedene Arten von Ton mit Flinteinschlüssen, also mit Feuersteineinschlüssen. Der Wein wird ist geerntet worden mit etwa 35 Hektoliter pro Hektar, also recht wenig. Es sind bei ihm immer recht wenig Hektarerträge durch die intensive Weinbergsarbeit, die er da hat, und das Aussortieren in den Weinbergen. Es ist eine natürlich Spontanvergärung. Wie sollte man sich das sonst auch anders vorstellen? Im Fass, also im Holzfass, im 1 bis 3 Jahre alten Holzfass. Und dann gibt es immer noch ein einzelnes, ein neues Holzfass, was mit da reinspielt. Und in diesen Fässern wird der Wein sowohl vergoren, als auch wird er dort ausgebaut. Und zum Schluss werden die Weine eben wieder zusammengefügt zu einer Cuvée und abgefüllt, nicht filtriert und erst zum Schluss ganz leicht geschwefelt. Was wir hier im Glas haben, also in dem Fall ich natürlich, ist auf der einen Seite so eine typische Nase von Chenin Blanc, wie es sie nur gibt. Und auf der anderen Seite ist es trotzdem hoch individuell, finde ich. Woran mache ich das Typische dieses Chenin Blancs fest? Ich würde sagen, das wirklich Typische an diesem Wein ist, wenn man die Nase reinhält, das ist zum einen das Bienenwachs, das wirklich aus dem Glas strömt. Es prägt diesen Wein. Und ich kenne kaum eine andere Rebsorte, wo man dieses Wachs, dieses Bienenwachs, so prägnant über dem Glas hat. Dazu kommt so eine ganze Reihe reifer gelber Früchte, wobei die Quitte eigentlich prägend ist, würde ich sagen. Quitte, dazu Apfel und Birne. Und bei dem Apfel hat man so einen ganz leicht mostigen Ton, aber fein, also es ist sauber. Ja? Also es ist ein sauberer, mostiger Ton, der darauf schließen lässt, dass der Wein eben nicht reduktiv ausgebaut wurde, sondern mit so einer ganz leichten Oxidation, die dieses leicht mostig angegorene da reinbringt, aber eben auf eine ganz saubere Art und Weise, da ist kein Fehlton drin. Dann hat man so Ideen von feuchtem Stein, von Kräutern, von vielleicht sogar so Noten wie Safran und Kurkuma. Blütenduft hat man auf jeden Fall drin. Akazienblüten, würde ich sagen. Und von diesem neuen Holz bleibt vielleicht so eine kleine Spur von Karamell hinten drin. Der Wein wirkt in der Nase voll gelbfruchtig, satt, fruchtig. Man könnte jetzt eigentlich denken, dass dieser Wein am Gaumen so weitergeht. Das Erstaunliche ist eben, er tut's nicht. Und zwar bleibt diese ganze gelbe Frucht am Gaumen mit dabei und es kommt sogar eine leichte Süße mit hinzu. Es ist einfach typisch für Chenin, dass der auch mit einer Restsüße abgefüllt wird. Doch wirkt der Wein halt gar nicht süß. Man spürt diese Süße zwar, aber sie wird balanciert, eigentlich mehr als balanciert, durch eine beeindruckend lebendige, vibrierend lebendige Säure. Das ist ganz großartig. Das bringt ein Spannungsverhältnis in diesen Wein und gleichzeitig eine Balance, wie man sie in dieser Form vielleicht bei Moselrieslingen findet. Ja? Also ich denke jetzt gar nicht mal am Mittelmosel, vielleicht eher sogar am Terrassenmosel, weil diese Weine insgesamt auch noch so ein bisschen mehr Wumms, so ein bisschen mehr Fett haben können. Und wenn dort in guten Jahren dann eben dieses Wechselspiel kommt von leichter Süße und prägnanter Säure, dann steht das so ein bisschen in einer Verhältnis zu dem, was ich hier im Glas habe. Es ist, wie gesagt, ein gelbfruchtiger Wein. Wir haben hier wieder Kernobst drin, also gelbe Birne, gelben Apfel, die Quitte ist noch mit dabei. Da kommt so ein bisschen Pfirsich mit dazu. Der Wein ist würzig. Auch hier bleibt wieder diese leichte Note von Safran und von Kurkuma, würde ich sagen. Kurkuma-Pulver. Diese steinige Würze, die der Wein hat, ganz anders. Da natürlich ganz anders als ein Schiefer-Riesling. Hier ist es eben der Tuff, der diesen steinigen Abdruck hinterlässt und eben diese lebendige Form der Säure, dieses Mineralische mit in den Wein bringt. Und während der Wein eben am Gaumen vorne diese Süße zeigt, diese leichte tänzelnde Süße, würde ich fast sagen, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen zu literarisch anhört, hinten wirkt der Wein dann, hinten am Gaumen wirkt der Wein einfach trocken. Das ist schon ganz interessant, weil diese Bewegung hin von süß, von einer leichten Süße zu einer gefühlten Trockenheit am Gaumen hat man schon recht selten. Zudem hat der Wein einfach Kraft, Druck am Gaumen und eine hervorragende Länge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einer der schönsten Chenons, den ich in den letzten Wochen probiert habe. Wunderbar eigenständig, saftig, wie schon gerade gesagt, druckvoll und sehr harmonisch in sich. Das ist ein toller Wein. Ich habe den jetzt über 3 Tage getrunken, heute am Sonntag nochmal ganz in Ruhe. Den Wein gibt es bei der K&U Weinhalle in Nürnberg und er kostet dort 22,90 Euro. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ich habe noch Spaß mit diesem Wein im Glas und ich hoffe, ihr habt für heute ebenso viel Spaß.